Liebe Hörerinnen und Hörer am Radio, ich erlaube mir heute ein paar Gedanken vorzutragen, die ich am Pfingstfest meiner Gemeinde hier in Christus Erlöser erzählt habe. Pfingsten gilt ja als der Geburtstag der Kirche und hat das als einen guten Anlass gefunden, sich über die Zukunft der Kirche Gedanken zu machen. Und ich will beginnen mit einem Zitat, das in den vergangenen Tagen für Furore gesorgt hat. Immer wieder ist von einem drohenden Schisma die zu hören. Sich sorgen, dass ein Schisma kommen könnte, müssen die Kritiker sich aber nicht. Es gibt das Schisma längst. Dieses Statement stammt von einem der Wortführer auf den synodalen Weg, vom Freiburger Fundamentaltheologen Magnus Stried. Er fährt fort, dass die innere Distanz vieler katholischer Milieus zum Lehramt nicht mehr zu kitten sei. In dem von ihm diagnostizierten Schisma sieht er aber auch kein Problem, mag es nun irgendwann auch formal vollzogen werden oder nicht. Diese Wortmeldung findet sich nicht irgendwo, sondern auf der Website der Deutschen Bischofskonferenz, bis heute da auch nachzulesen. Sie war eine Reaktion auf verschiedene Briefe, die zahlreiche Bischöfe aus den USA, Afrika, Polen und Skandinavien an den Vorsitzenden der Bischofskonferenz, Georg Betzing, gerichtet hatten. Allen Briefen gemeinsam ist die Sorge um eine drohende Abspaltung der Kirche in Deutschland von der Weltkirche. Klammern sei der Kommentar Strieds erwähnt, er nehme die Briefe der Kardinäle und Bischöfe, ich zitiere, intellektuell nicht allzu ernst. Irgendwie steht man oder jedenfalls ich fassungslos vor solcher Arroganz, die vom hohen Ross eingebildeter Intellektualität auf den Rest der Welt herabblickt. Das hat weder Stil noch zeigt es Dialogfähigkeit. Nun denn. Jedenfalls wird auch Bischof Betzings abwiegelnde Antwort dem Ernst der Anfragen, so wie ich finde, in keiner Weise gerecht. Ohne auf sie konkret einzugehen, leugnet er einfach die Gefahr eines Schismas. Nach Kardinal Walter Kaspar hat er vermutlich sogar recht. Wobei das Szenario, das dieser nämlich Kardinal Kaspar in einem Beitrag in der Herder-Korrespondenz vom November 2021 ausgesprochen hat, noch eine viel schlimmere Befürchtung beinhaltet, lassen Sie es mich zitieren, dass die Spannungen zu einem Schisma im Sinn einer Kirchenspaltung führen, halte ich für ein Gespenst. Für eher wahrscheinlich halte ich die gegebenenfalls viel schlimmere niederländische Variante. Nach dem Scheitern des niederländischen Pastoralkonzils Ende der 60er Jahre mit ähnlichen Reformvorstellungen, wie sie jetzt bei uns angestrebt werden, kam es nicht zu einem Schisma. Vielmehr sank die Zahl der Katholiken, auch der anderen Kirchen, so sehr, dass die Niederlande heute eines der säkularisiertesten Länder Europas sind. Auch bei uns in Deutschland sammeln sich die, welche aus Enttäuschung die Kirche verlassen, nicht zu einer neuen schismatischen Kirche und nur die wenigsten treten einer anderen Kirche bei. Sie gehen nicht ins Schisma, sondern in ein entchristliches, konfessionsloses Niemandsland. So das Zitat von Walter Kaspar. Ich selbst beurteile die Bemerkung Strieds aus einem zweifachen Blickwinkel. Zum einen habe ich sie, als ich sie zum ersten Mal gelesen hatte, durchaus begrüßt. Denn endlich macht sich hier jemand ehrlich, indem er die Spaltung, die wir tatsächlich schon längst in der Kirche in Deutschland haben, und zwar bis tief hinein in die Bischofskonferenz, einfach einmal beim Namen nennt. Zum anderen ist natürlich erschütternd, wie nonchalant und lässig hier ein gut bezahlter katholischer Lehrstuhlinhaber mit dem Problem einer Kirchenspaltung umgeht, so als gäbe es die geradezu beschwörende Bitte Jesu kurz vor seinem Tod um die Einheit der Seinen und damit der Kirche nicht. Nach diesen einleitenden Gedanken möchte ich nun versuchen, ein wenig in die Zukunft zu schauen. Diese kennt natürlich niemand von uns. Dennoch kommen wir nicht daran vorbei, uns Gedanken darüber zu machen, wie die Kirche der Zukunft in Deutschland aussehen könnte und vielleicht sogar sollte. Dass sie schon bald nicht mehr die heutige Gestalt haben wird, erscheint offensichtlich. Vieles von dem, was morsch und marode, bürokratisch und geistlos, behäbig und uninspiriert ist, wird wohl vom Sturm des Heiligen Geistes weggefegt werden und zusammenbrechen. Vielleicht ist es dabei sogar seine, nämlich des Heiligen Geistes, besondere List, dass er der Kirche mittels hunderttausender Kirchenaustritte das viele Geld entzieht, das aus ihr weithin eine kaum noch ausstrahlende Behörde gemacht hat, bei allem Guten, das damit natürlich schon auch passiert. Was aber wird der Heilige Geist positiv wirken? Ich will natürlich sehr verkürzt ein paar aus meiner Sicht zentrale Punkte nennen. Die Volkskirche, in die man mehr oder weniger automatisch hineingeboren wird, gibt es höchstens noch in ihren letzten Ausläufern. Ob wir wollen oder nicht, über kurz oder lang wird sie verschwinden, zusammen mit allem, was nicht Überzeugung, sondern reine Konvention ist. In Zukunft werden der Kirche besonders noch die angehören, die eine persönliche Gottes- und Christuserfahrung gemacht haben, die in ihrem Innersten berührt worden sind von jener grenzenlosen Liebe, an die wir als Christen glauben dürfen. Es werden vielfach Menschen sein, die ein starkes Bekehrungserlebnis erfahren haben, eine ihnen bis dahin unbekannte Fülle, die die innere Leere überwindet und Freude schenkt, Heilung, inneren Frieden und neuen Sinn. Und die aus dieser Ur- und Umkehrerfahrung heraus auch das Bußsakrament neu entdecken. Dieses Sakrament der Barmherzigkeit, das immer wieder die Chance für einen neuen Anfang schenkt. Und zweites, Anschlussfähigkeit ist ein auf dem synodalen Weg häufig gebrauchtes Schlagwort. Ja, die Kirche muss anschlussfähig sein, aber nicht gegenüber jedem neuesten gesellschaftlichen Trend, sondern gegenüber dem Evangelium. Denn nur dann hat sie unserer säkularen Gesellschaft auch etwas zu sagen. Eine angepasste Kirche macht sich auf Dauer selbst überflüssig. Daher wird die Kirche der Zukunft auch einen alternativen Lebensstil anbieten, durchaus auch im Bereich der Sexualität. Und nicht zuletzt auch ein alternatives Konzept von Freiheit. Street vertritt die These, dass, ich zitiere, kein Gott akzeptiert werden darf, der die Freiheit des Menschen und damit das von ihm beanspruchte Recht auf freie Selbstbestimmung nicht achtet. Dass Gott die von ihm selbst stammende menschliche Freiheit achtet, ist eine bare Selbstverständlichkeit. Doch Street meint hier etwas anderes, nämlich eine Form der Autonomie des Menschen, die das Freiheitsverständnis des Evangeliums, ja sogar das der Aufklärung, unterbietet und banalisiert. Man stelle sich einmal Jesus vor, wie er sich dem Vater gegenüber autonom gebärdet und auf seine Freiheitsrechte pocht. Das Gegenteil war der Fall. Weil er dem Vater gegenüber restlos gehorsam war, weil es seine Speise war, den Willen des Vaters zu tun, war er frei wie kein anderer. In Jesus werden Freiheit und Gehorsam eins. Bei Street aber hat Gott im Grunde abgedankt. Gott steht staunend vor seinem autonomen Geschöpf und nickt brav ab, was dieses sich so alles in seinem Freiheitsfuror einfallen lässt. Die einzige Einschränkung, die Freiheit eines anderen, autonomen Individuums. Im Gegensatz dazu wird der Christ der Zukunft sehr klar wissen, dass der einzige Weg zu wahrer Freiheit der ist, den uns Jesus vorgelebt hat, nämlich Gott und ihn, Christus, als den Herrn anzuerkennen, der uns Menschen auch durch seine Gebote ins Land seiner Freiheit, ins Land der wahren Freiheit führt. Ein drittes. Die Kirche der Zukunft wird geprägt sein von einem neuen Miteinander und Zueinander von Klerikern und Laien. Man wird viel besser als heute wissen, dass man nicht erst dann jemand in der Kirche ist, wenn man Priester oder Bischof ist. Man wird nicht um Machtpositionen rangeln, sondern wissen, dass man einander ergänzt und dem Reich Christi der Größte ist, der am meisten dient. Außerdem wird das Missionarische, also die Bezeugung des Evangeliums, nicht mehr vor allem Sache der Experten, also der Priester und anderer Hauptamtlicher sein, sondern Kraft der Taufe und Firmung die Sache aller Gläubigen. Denn sie erreichen Menschen dort, wohin Priester nie einen Fuß hinsetzen werden. Ein viertes. Die Kirche der Zukunft wird sicher mehr und mehr eine Kirche der kleinen Gemeinschaften, der Hauskirchen sein, in denen man das Wort Gottes miteinander teilt, sich von ihm unmittelbar ansprechen lässt, wo man auch das alltägliche Leben miteinander teilt, miteinander betet, füreinander einsteht und diakonisch ausstrahlt auf die Umgebung. Ein fünftes. Die Kirche der Zukunft wird ökumenisch sein, aber so, dass man die konfessionellen Unterschiede achtet und nicht einfach überspielt. Man wird in denen, die dieselbe Christusliebe haben, den Bruder und die Schwester im Glauben erkennen, ob sie nun evangelisch, freikirchlich, orthodox, katholisch oder was auch immer sind. Man wird voneinander lernen und miteinander den Glauben an Jesus Christus bezeugen. Ein sechstes. Die Kirche der Zukunft wird die Sorge für den Nächsten nicht nur institutionell, etwa an die Caritas oder Diakonie oder weltliche Einrichtungen delegiert haben, sondern selbst Sorge tragen für Bedürftige, vor allem im Nachfeld, wie zum Beispiel in der Nachbarschaft. Und ein siebtes und letztes, vor allem aber wird die Kirche der Zukunft eine betende und anbetende Kirche sein. Wir können die Kirche nicht machen, auch nicht ihre Erneuerung. Wie viele mehr oder weniger klugen und ausgeklügelten Pastoralpläne vermodern in den Schubladen. Was nicht aus dem Gebet kommt, bleibt letztlich unfruchtbar. Die Anbetung 24/7, die wir hier in unserer Pfarrei ab kommenden ersten Advent einführen wollen, ist ein Schritt in diese Kirche der Zukunft. Und natürlich dient auch unser Projekt hier vor Ort, Space for Grace, der Gnade Raum schaffen, diesem Anliegen. Liebe Hörerinnen und Hörer, ist das alles eine große Illusion? Es wird sich zeigen. Gewiss ist nur, dass wir dazu den Heiligen Geist brauchen, ohne den wir nichts von all dem verwirklichen können. So wollen wir beten um den Geist, der Einheit will, nicht Spaltung, für uns persönlich, für unsere Gemeinde, für die Gemeinden, in denen sie leben, für die Kirche insgesamt. Erbitten wir in all dem aber auch jene Hoffnung und Freude, die uns in eine gute Zukunft der Kirche führt. Und so segne sie alle für diesen Tag, der dreieinige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank, dass Sie unser CD- und Podcast-Angebot in Anspruch nehmen. Wir freuen uns, dass unsere Sendungen auf diese Weise verbreitet werden. Dieser Dienst ist für Sie kostenlos. Für uns ist er allerdings mit einem nicht unerheblichen finanziellen Aufwand verbunden. Deshalb sind wir für jede Spende dankbar. Alle Bankverbindungen unserer Spendenkontos können Sie über unsere Homepage horeb.org unter dem Menüpunkt Spenden einsehen. Dort besteht auch die Möglichkeit, online zu spenden. Natürlich nach den neuesten Sicherheitsstandards. Sie können diese Informationen auch bei unserem Hörerservice unter der Telefonnummer 08328 921 110 erfragen. Ich wiederhole die Rufnummer 08328 921 110. Vergelt's Gott für Ihre Unterstützung. Ihr Pfarrer Kocher.